euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Jesus Christus, unser Heiland. Amen. Ja, wir haben ja in den Sprüchen, in den Psalmen, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern und, ich sage auch mal, Freunde einträchtig beieinander wohnen. Dort ist der Segen und Leben für immer und ewiglich. Es gibt keinen schöneren Anblick als zwei, die herzensmäßig verbunden sind in einer herzlichen Freundschaft. Ja. Kein besserer Segen in dieser Welt. Und da ist die Freude doppelt und das Leid halbiert. Und hier erfüllt sich, was Sirach sagt: Ein treuer Freund ist ein starker Schutz. Wer den hat, der hat einen großen Schatz. Ein treuer Freund ist mit keinem Geld noch gut zu bezahlen. Ein treuer Freund ist ein Trost des Lebens. Ja, aber eine herzliche Freundschaft ist eine große Seltenheit heute. Ja, da denkt man ja immer, dass es ist sehr verrufen. Wenn ich das in der Schule den Schülern ein wenig durchgesprochen habe, dann war immer gleich so ein bisschen dieses Homo und so weiter. Dieser Touch, der ist ja heute bei einer Freundschaft gleich immer im Hinterkopf so. Aber das ist damals überhaupt nicht gewesen. Und ich erinnere mich noch auch, für unsere Kinder haben wir immer gebeten: Herr, schenk ihnen gute Freunde. Gute Freunde, nicht irgendwelche, ja. Tischfreunde, Trinkbrüder oder Fußballkumpel, Spielkameraden, vielleicht auch Geschäftsverbindungen oder Zweckgemeinschaften, sondern Herzensfreundschaften. Und wir wollen jetzt Lukas 1, wir haben heute Morgen schon gelesen, 39 bis 45. Ja, und jetzt noch einmal, das vertieft sich, doppelt hält ja besser. Und wir haben ja heute Morgen das Vorbild der Maria uns ein wenig angeschaut. Und aus dem gleichen Text können wir jetzt auch das Vorbild einer christlichen Freundschaft von Maria und Elisabeth ableiten. Wir wollen es mal miteinander lesen. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda, kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Jetzt haben wir in der Heiligen Schrift hier diese Freundschaft zwischen Maria und Elisabeth. Es verband sie mehr. Sie waren natürlich auch verwandt, aber es ist nicht immer gesagt, dass Verwandtschaft gleich Freundschaft ist. Man sieht ja nicht die Verwandtschaft oft, oder wie soll ich sagen, die Liebe zu den Verwandten steigt meistens in umgekehrt proportionaler Form der Entfernung. Sind sie weit weg? Oh, dann haben wir sie lieb. Sind sie nah dran? Dann, kratzbürstig oder wie auch immer. Ne? Wir haben hier in diesem Garten Gottes, wenn man das mal so bezeichnen möchte, viele Blumen. Auch zu diesem Thema gibt es etwas. Im Gebirge Juda, wo David und Jonathan einander damals in der 1. Samuel 20 Freundschaft, die sie miteinander verband, umarmten und einen ewigen Freundschaftsbund geschlossen haben. Und jetzt sind 1000 Jahre weiter und wir haben wieder eine Blüte in diesem Garten Gottes, nämlich dort im Hause Zacharias, Maria und Elisabeth, einander begrüßen und umarmen sich. Und jetzt wollen wir hineintreten hinter Maria in diesen lieblichen Gottesgarten. Ich nenne das einfach mal so. Und der Anblick dieser frommen Herzensfreundschaft wird uns wohltun unter so viel Hass und Hader, Verdruss und Neid in unserem Leben, die wir ja auch kennen. Ja? Wir wollen eintreten in dieses Gärtlein, um zu sehen, was wir dort lernen können, um auch ein Zweiglein, ich bleibe bei dem Bild, aus jenem Gottesgarten abzubrechen und mitzunehmen, um es in unseren Lebensboden einzupflanzen. Maria und Elisabeth als ein Vorbild christlicher Freundschaft. Wir haben drei Punkte. Das ist einmal in ihrem tiefen Grund, in ihrem herzlichen Wesen und in ihrem himmlischen Segen. Der Dichter schreibt, Jesu, holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie es so herzlich meine, wie es dein letzter Wille war. Und dass, wie du eins mit ihnen, also sie auch eins seien, dir in wahrer Liebe dienen und einander gern erfreuen. Jetzt sehen wir einfach einmal in den tieferen Grund dieser Freundschaft in einer doppelten Weise. Einmal in der Begründung dieser Freundschaft in der gleichen Lebensführung und im äußeren und auch im inneren Leben. Das ist eigentlich für eine Freundschaft unbedingte Voraussetzung. Ich selbst habe auch immer wieder, auch in dem Alter jetzt, einen Freund. Ja, das ist einfach etwas Wunderbares. Es ist nicht immer gesagt, dass man ja, mit seiner eigenen Frau immer alles so machen kann und so weiter. Das ist nicht immer ja, so. Aber wir haben dann, das hat der Herr einfach auch so, diese Herzensgleichklänge. Das ist eigentlich das, was gerade auch hier zu sehen ist. Im Äußeren wollen wir hineinschauen. Elisabeth, die Verwandte, ist schwanger mit einem Sohn. Und so hat es der Engel auch der Maria verkündigt, als er ihr eigenes Glück ihr angesagt hat. Ja, jetzt, was war da natürlicher, als dass Maria ja, sich herzlich zu ihrer Schicksalsgenossin, will ich es mal so sagen, wenn man also mit hohem Alter noch ein Kind kriegt, ist das nicht eitel Freude. Man freut sich zwar am Anfang, aber wenn das Kind nachher und auch dann die Umstände bis zur Geburt dann kommen, dann, wir haben es ja auch viermal mitgemacht, dann ist das einfach nicht immer Eitelfreude. Ja, das ist also so. Aber ohne Zweifel sind die beiden Frauen schon vorher sich einander zugeneigt gewesen und sie macht sich auf Berg und Tal zwischen Nazareth und dem Städtlein in Juda, wo sie die Elisabeth aufsucht. Und als es beide diese Engelsbotschaft erfahren haben, da war ja ein Fingerzeig des Herrn, dass sie sich einander irgendwo auch anschließen. Ja, die äußeren Lebensumstände haben sie letztendlich auch dazu geführt, zueinander. Und ihr Hoffen und Sorgen und Sehnen hat sich in eine Richtung letztendlich auch begeben. Gleiche Lebenswege führen Herzen oft zusammen. Wie hat manches unter uns, ja, wir sehen es hier, die gleichen Lebenswege gehabt. Und seid ihr verwandt von Geburt oder lebt ihr unter einem Dach oder ist vielleicht auch der Beruf der gleiche? Ja, das ist schon ein Wink, wo man dann vielleicht sagen kann, wie fein und lieblich, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es muss nicht sein, die Herzensgleichklänge können wir nicht machen. Haben wir auch unseren Kindern immer wieder gesagt. Ja, auch in der Nachbarschaft oder wo auch immer man in der Arbeit ist. Man freut sich, wenn man Gleichgesinnte findet, nicht nur was den Fußball angeht, sondern die eigentliche Herzenstiefe bekommen wir erst, wenn wir geistlich eine Linie haben. Und dann merke ich es immer wieder, auch wenn man Geschwister aus dem charismatischen Bereich, da ist oft eine innere Sperre da. Das ist ganz komisch. Das merke ich manchmal, ja, und denke, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und hinterher kriege ich mit, aha, so und so und so sind die Dinge da gelagert. Es ist dann so. Es ist ja nicht oft so, dass man bei gleichen Lebenswegen zueinander findet. Oft ist Eifersucht da, vor allem auch in der Verwandtschaft, Neid. Oder, ja, man kann, wie soll ich sagen, auch in der Nachbarschaft, wir haben es am Anfang, ging es ganz gut, Und dann entpuppte sich das alles als sehr, sehr notvoll. Ja, das ist einfach so. Wir können es nicht machen. Ähnliche Führungen und Schicksale dieser beiden Frauen sehen wir hier aber, dass ein Freuden- und ein Leidenengel, könnte man fast so sagen, ihre Herzen zusammengeführt haben. Und da liegt das Gebot ja einfach auch nahe. Weint mit den Weinenden, seid fröhlich mit den Fröhlichen. Zwei Mütter, die beide ein Kind unter den Armen nachher wiegen. Und sollte da nicht vielleicht auch der Herzensgleichklang da sein? Zwei Mütter, die ihre Lieblinge vielleicht auch ins Grab gesenkt haben. Wie sehr verbindet auch das miteinander? Ja, zwei Jünglinge, die miteinander aufwachsen, spielen und lernen und teilen und begeistert sich für die gleichen Ideale, werden die nicht vielleicht auch zusammenfinden in einer Freundschaft? Tja, so ist oft Freud und Leid der Auslöser, um Verlust und Gewinn miteinander zu teilen. Da kommen die gleichen Lebenswege und wir sehen es auch in der Schrift. Die Hungersnot hat den Gottesmann Elia mit der Witwe zusammengeführt und sie haben eine Zweckgemeinschaft gehabt. In der Teuerung, ja, haben Josef und seine Brüder wieder zusammengefunden. Gott hat es aber so gelenkt, nicht dass es von alleine kam. Gott hat die Brüder wieder auf die Spur gebracht und so geführt, dass sie letztendlich auch ja, ihre Schuld und Not dort ans Licht gebracht haben. Und so verbinden oft auch, wie soll ich sagen, hohe und niedere Leute, einfache und höhergestellte, gesunde und kranke, letztendlich, die so zusammenfinden. Lasst uns solche Winke des Herrn nicht übersehen. Und es kann durchaus sein, dass der eine der Geber ist und der andere der Nehmer, aber in einer Freundschaft sind immer beide beteiligt. Beide nehmen und beide geben. Und wenn es immer nur einseitig ist, ja, wir sehen das immer wieder auch hier, der Verwandtschaft, wenn es immer bloß eine Einbahnstraße Richtung Süden ist, dann wird es schwierig, so etwas aufrechtzuerhalten. Ein zweites, die innere Herzensführung. Es muss eine Seelenharmonie zu finden sein, schreibt Karl Gerog. Das ergibt eine der Freundschaft tiefen Grund, dass man sich Dinge auch mitteilt, Gedanken, die man dort dem anderen offenbart. Und so muss das auch bei der Elisabeth und bei der Maria gewesen sein. Elisabeth war fromm vor Gott und Maria war eine Magd des Herrn. Nun, da waren sie auf der gleichen Wellenlänge. Ihre Herzen sind letztendlich zusammengefügt als eine Furcht des Herrn, die sie beide hatten. Und das begründet echte Herzensfreundschaft, dass sie eins sind in dem Herrn. Da braucht man vielleicht auch gar nicht irgendwelche gleichen Hobbys und was weiß ich haben, aber ich habe es oft gesehen, dass dann der Herzensgleichklang in Christus der Ausschlag gegeben ist. Und wenn der bei einem Ehepaar auch nicht vorhanden wäre, ja, dann ist es oft schwierig. Hobbys oder sonst irgendwas vergeht, ja, aber dieser Herzensgleichklang in Christus ist eine ganz andere Harmonie, die dann hier anklingt und ganz anders wie Geschäftsfreunde, Hausfreunde, Tischfreunde, Herzensfreunde, Sportfreunde, ja, Sprichverein oder Briefmarkensammler, die sich zusammenfinden. Ja, das ist alles vergänglich und wer dann nicht mehr sammeln kann, wer dann nicht mehr spielen kann, weil er einfach da niederliegt, der ist dann, habe ich das oft gesehen, auch, ja, auch in der eigenen Verwandtschaft, dann ist man draußen und das war es dann mit der Freundschaft oder mit dem, dass man einander nacheinander geguckt hat. Und so ist, denke ich, die Furcht und die Liebe zu Christus das stärkste Band auch in solch einer Freundschaft. Und ein jeder, der ein Herz sucht, ja, auf das er sich verlassen kann, glaubt bitte, was Sirach sagt. Wer Gott fürchtet, dem wird es gelingen mit Freunden und wie er ist, so wird sein Freund auch sein. In der Furcht Gottes haben Isaac und Rebekka sich zusammengefunden. Der Tobias und seine Sarah haben geheiratet. In der Liebe Christi ist Petrus ein Hausfreund geworden beim Hauptmann von Cornelius, und Paulus hat dem Kerkermeister in Philippi die entscheidenden Impulse und Dienste gegeben und haben wahrscheinlich auch über die Zeit der Bekehrung, wie sie beide in der Apostelgeschichte geschildert sind, letztendlich auch durch Not und Tod bis in den Himmel hinein sich verbunden gefühlt. Wir kennen von dem Liederdichter dieses wunderschöne Lied: Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe, lastet eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt und wir die Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Wo haben wir eigentlich Freundschaften noch in der Bibel? Wo wird es ganz besonders genannt? Kleine Quizfrage. Wie wird Abraham genannt? Aha. Wie wird Hussai genannt? Freund des Königs. Bei Mose heißt es allerdings, er ist Knecht Gottes, also nicht. Aber bei Abraham haben wir schon die Glaubenslinie, und da steht ganz besonders im Jakobusbrief und Jesaja 43, der Freund Gottes. Bei Mose heißt es, dann sollte ich nicht meinem Knecht das offenbaren, was ich tun will. Ja? Also auch hier sehen wir eine Herzensverbindung, die Gott eingegangen ist. Aber auch in der Bibel haben wir dann diese Benennungen Freund Gottes. Und was sagt unser Herr Jesus zu seinen Leuten, zu seinen Jüngern? Ich habe euch nicht Knechte, sondern Freunde genannt. Also es ist jetzt nicht so eine Kumpanei. Ja, das wollen wir da richtig verstehen. Sie haben genau gewusst bei der Auferstehung, jetzt ist diese personale Ebene auf einer gleichen Höhe einer Über- und Unterordnung gewichen. Sie sind alle auf die Knie gegangen. Da hat keiner gesagt, hey Jesus, du Kumpel. Ja, da wussten sie genau, jetzt steht der Auferstandene. Der Herr dieses Kosmos steht jetzt vor ihnen. Und er ist trotzdem noch, in den Kinderlied kennen wir das ja auch nicht, wir haben es gerade auch gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und da gibt es noch andere Lieder, gerade für die Kinder, die Jesus ihren Freund besingen. Ein zweites, das rechte, herzliche Wesen. Und zwar die Herzensfreundschaft in ihrem mitteilenden und in ihrem teilnehmenden Wesen. Wie herzlich mitteilend unsere Maria ist. Das sehen wir. Maria stand auf in den Tagen und eilte ins Gebirge. Die hat es auf einmal ganz präsent gehabt. Ist hingegangen und kam in das Haus des Zacharias und grüßte gleich einmal die Elisabeth. Es muss ja eine ganz große Herzensfreude gewesen sein, ihre Verwandte hier zu sehen. Wohl keiner Seele hätte sie dieses süße Geheimnis, das sie im Herzen trug, anvertraut. Ihr Mann wusste Bescheid und jetzt ist sie zu ihrer Herzensfreundin und es drängt sie regelrecht, ihr Herz dort auch auszuschütten. Und glücklich, wer so jemanden besitzt, ja, dem er sich in allem anvertrauen darf, ohne dass er jetzt gleich, in einem Konkurrenzkampf oder entblößt dasteht und der andere sich einen Possen daraus macht. Glücklich, wer so eine Tür kennt, wo er eintreten darf, unangeklopft bei Freud und Leid. Und jetzt wandert sie über Berg und Tal, die Maria. Kein Weg ist ihr zu weit, kein Berg ist ihr zu hoch. Sie, die zukünftige Mutter des Herrn, macht sich auf, die Mutter des Vorläufers zu besuchen. Ja? Und es ist kein Einstandsbesuch, wo man vielleicht ängstlich rechnet und abmisst und guckt, ja, wie muss ich mich verhalten, wie ist die Etikette dort, ja, sondern es treibt sie die Liebe letztendlich dorthin. Und was richtet der Hochmut nicht oft für Wände auf, ja, in solch einer Situation? Oft merken wir es ja, wie kalt bemessen man uns taxiert oder, ja, wir vergeben uns nichts, man will sich da nichts vergeben. Wie versperren wir uns selber manche Haustür mit unserem stolzen und verschlossenen Wesen? Schau die Maria, sie hat unter ihrem Herzen den Heiland der Welt getragen und rennt übers Gebirge, um ihre Verwandte zu begrüßen. Das ist eigentlich eine köstliche Sache. Und sie grüßte sie, heißt es da. Das war nicht bloß ein Kompliment oder so ein falscher Judaskuss, ja, oder so ein geheucheltes Lächeln, ja, sondern das war ein Grüß Gott, was ganz von Herzen kommt. Vom Herzen zum Herzen, könnte man sagen. Herzlich mitteilend war sie in ihrem Wesen. Und jetzt schauen wir auch an Elisabeth, wie herzlich teilnehmend diese Freundschaft war. Es begab sich und sie rief laut: Gebenedeit bist du unter den Frauen und die Frucht deines Leibes. Man könnte ja jetzt fast fragen, ist dir auch schon einmal bei so einem Gruß eines Bruders oder einer Schwester das Herz im Leibe höher gehüpft? Ja, es war wirklich sehr teilnehmender Glückwunsch über die Lippen dieser Maria gekommen. Und wie ist das bei uns, wenn wir erfahren, dass unerwartetes Heil einem Nachbarn widerfahren ist, Lottogewinn oder wie auch immer, ihm ist was Gutes widerfahren, ja, müssen wir uns dann zu einem frostigen Gratulieren hinreißen lassen, weil man es halt anstandshalber macht? Oder können wir von ganzem Herzen dem anderen die Hand hinreichen und sagen: Du, ich gratuliere dir, ich freue mich mit dir mit? Ja, es ist oft mal eine Not, dass der Neid und ja, die Habgier, die Missgunst uns letztendlich auch das Schöne, was wir auch in diesem Bereich teilen können, letztendlich vergällen. Und daran sehen wir auch die echte Liebe dieser Freundschaft. Man ist fähig, sich mitzufreuen mit dem Fröhlichen, weinen mit dem Weinen, denn traurig sein und klagen mit dem Traurigen. Wir sehen es bei den Freunden vom Hiob. Also das will schon etwas heißen. 7 Tage trauern und nichts reden. Also ich könnte das nicht. Ich sage dir das ehrlich. Ja, aber das steht da. Sie kamen und haben 7 Tage mit ihm getrauert. Das ist ein wunderbares Zeichen. Man braucht oft gar nicht die tollen Worte und Dinge, ja, sondern auch da kann man auf diese Art und Weise etwas zeigen. Oft mischt sich ja gewisse Schadenfreude mit ein. Da sitzt man in der Gesellschaft zusammen und hat scheinheilige Mienen, bespricht mit mitleidigen Worten die Not, während man im Grunde schadenfroh im Herzen sich über etwas freut und ein heimliches Behagen weidet. Gebenedeit heißt es, oder gesegnet bist du unter den Frauen, rief Elisabeth. Und gebenedeit, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das sehen wir an der Elisabeth, dieses echte Wesen dieser Frau, die herzlich teilnimmt an einem fremden Glück. Natürlich kann sie noch nicht überschauen. Sie hat ja nicht dieses Wort von dem Engel bekommen, ja, und auch das Wort von Simeon und der Hanna mit dem Schwert, was ihr durchs Herz gehen wird. Das kannte sie alles noch nicht, aber sie hat herzlich teilgenommen und hat sich gefreut. Ja, wie ist das bei uns? Können wir dem anderen Gutes gönnen? Und da merken wir gleich, wie, soll ich sagen, unser Ich uns immer noch am nächsten ist. Ja? Wenn dem anderen es besonders gut geht, es ihm gut gelingt oder er hat eine gute Stelle bekommen, ist befördert worden oder sonst irgendwas. Au, da merken wir etwas von dem Widerstand in unserem Herzen gegen alles Göttliche. Und es fällt uns dann schwer, in der Regel, ja, man sieht den Splitter beim anderen im Auge. Oh, den haben wir schnell. Tadeln, kritteln, ja, Finger zeigen, das kriegen wir gut hin. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, alles klar, da sind wir gleich dabei. Aber bringen wir es auch über uns ein ganz herzliches Mitfreuen, ohne Neid und ohne Missgunst dem anderen gegenüber, ja, zeigen zu können. Elisabeth ruft voller Demut: Woher kommt mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth war die Ältere und beugt sich neidlos vor der Jüngeren. Wo haben wir das noch, dass der Ältere sich vor dem Jüngeren? Abraham und Lot, genau dasselbe, nicht? Jetzt geht es da aber um Zwistigkeiten und Abraham sagt: Du, um des Friedens willen, such aus. Lot hätte ganz klar sagen können: Du, Abraham, nein, du bist der Erste. Du hast hier den Vortritt, den ich dir lassen muss. Und Abraham kann ganz gelassen und ruhig den Lot wählen lassen. Der Lot, der macht erst einmal solche Spicker mit dem Feldstecher und guckt, ja, wo ist das beste Land, wo ist die beste Weide, wo sind die besten und reichsten Leute, dort möchte ich sein. Er hat sich verguckt und Abraham hat, obwohl er den Vorzug hätte haben müssen, letztendlich keinen Nachteil gehabt. Gott hat ihm alles erstattet. Und hier ist es auch so, die Ältere beugt sich neidlos vor der Jüngeren. Die Frau des Priesters beugt sich und demütigt sich letztendlich vor der Verlobten eines Zimmermanns. Das waren ja so die Standesdinge. Und wir sehen hier, ja, das ist die letzte und schwerste Probe einer herzlichen und teilnehmenden Freundschaft. Ob man auch die Vorzüge des Freundes sich darüber herzlich freuen kann. Das ist etwas, ein Prüfstein, dem auch wir immer wieder ausgesetzt sind. Solange man mit dem anderen auf einer Stufe steht, dann kriegt man das noch hin. Wenn der andere etwas Besseres bekommt als wir selber. Aber ist dann der Standesunterschied da, dann geht's los mit dem Abwägen. Und tja, wie zu Maria hätte man vielleicht sagen können, geringes Glück, nur eine kleine weltliche Ehre darf bei uns einkehren. Und schon ist man neidisch und geht an dem anderen vorüber. Ja, oh, könnte man ausrufen, ihr kleinen, selbstsüchtigen Herzen, schaut hier in diese heilige Geschichte. Die heilige Freundschaft ist immer ein Beispiel jetzt für uns einer selbstverleugnenden Liebe, die dem anderen von Herzen das gönnt, was er von Gott bekommen hat. Wo haben wir das noch? Ja, da seht einmal den Jonathan an. Der war der Ältere. Da muss ein relativ großer Unterschied gewesen sein im Alter. Und er wusste genau, der David, das ist der Nachfolger, obwohl er der rechtmäßige Nachfolger des Königs Saul gewesen ist. Und tritt in diesem Falle einfach zurück, weil er weiß, Gott hat andere Pläne. Ein Elisa tritt hinter seinen Meister Elia zurück, ja, und folgt ihm anspruchslos hintendrein, obwohl er als, ja, man kann ja rechnen, wie viele Rinder hat er da geschlachtet, 12 Stück. Er muss ein riesen Gespann gehabt haben, um die Äcker da zu bearbeiten. Und er lässt es sich gefallen und geht hinter dem Elia her. Und wie ist das mit dem Johannes der Täufer? Er kann auch ganz bescheiden hinter seinem göttlichen Freund zurücktreten und freut sich und sagt, ja, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und er sieht seine Schäfchen wegrennen, oh, da kann man schon nervös werden. Ja, wenn man auf einmal sieht, meine 50 Leute, es sind nur noch 40, wo sind die hin? Ah, zu Jesus. Oh, was, ihr wollt auch? Und da sind es nur noch 25 und nur noch 10. Und am Ende schickt er die Leute noch und sagt, weil er einfach unsicher war, guck doch mal, ist das der Messias oder was ist da los? Ich brauche auf der Festung Machäus einfach Gewissheit, ist das der Herr oder nicht? Und dann sehen wir den Melanchthon, der immer im Schatten, im Windschatten von Luther war. Dieser geniale Schulmann und Professor der griechischen Sprache, ach, der war vielleicht so groß. Und wie er das erste Mal bei den Studenten in Wittenberg auftauchte, da haben sie alle gelacht. nach der ersten Vorlesung hat keiner mehr gelacht. Da haben sie seinen genialen Geist dort gesehen. Und das waren auch ja, nicht Pat und Patachon oder Dick und Doof, ja, sondern auf einer Art und Weise hat Gott diese zwei Männer letztendlich zusammengeschweißt und sie haben an einer Sache zusammengearbeitet. Und der eine hat den anderen letztendlich uneigennützig in dem, was er an voraus hatte, letztendlich unterstützt. Und das war eine wunderbare Gemeinschaft. Und so denke ich, kann es auch immer wieder unser Gebet sein. Herr, gib uns Menschen, denen wir freundschaftlich uns zuneigen können. Wo wir nicht hintendrein wieder hören, oh, was ist da los? Ja, das sind so Sachen, dass man in Freud und Leid zusammensteht. Es ist heute so viel durch diese Selbstbestimmungsideologie auch in diesen zwischenmenschlichen Dingen kaputt, wo jeder nur noch ich, meiner, mir, mich kennt und nicht mehr das, man kann es auch jetzt nicht mit dem humanistischen Wort Altruismus umschreiben, ja, dass wir es lernen könnten, zurückzustehen. In der Extremsituation kommt immer raus, was in unserem Herzen ist. Da können wir noch so viel eintrainiert haben, da kommt etwas anderes heraus. Und man hat es im Dritten Reich ja auch an der Front und was weiß ich, wo sie nichts mehr zu essen hatten oder im Krieg, in den KZs gesehen. Da hat der Professor mit der Gabel dem anderen die Hand durchstochen wegen dem Brot, was er da hingelangt hat und. Da hat man genau gesehen, der Kern im Menschen kennt nur ich, meiner, mir, mich. Und alles andere ist Makulatur und Fassade. Ein drittes, der himmlische Segen dieser Freundschaft. Zweierlei, Wachstum am inneren Menschen und Stärkung in der Not. Diese beiden Punkte, das sieht man an Elisabeth, als Maria zu ihr kam, war Elisabeth, was hat sie bekommen? Voll Heiligen Geistes. Und da sehen wir es. Gott gibt diesen Menschen ein neues Licht. Diese stille Hausfrau ist eine Predigerin und brach in eine begeisterte Anbetung aus. Das ist der Segen dieser göttlichen Freundschaft. Der innere Mensch kommt voran. Und es ist ganz seltsam, man braucht es gar nicht wollen. In diesem Miteinander wird automatisch durch den Geist der andere gestärkt. Das ist etwas ganz Seltsames. Ja, es ist, die Elisabeth hat nichts Großes gemacht. Sie hat sie begrüßt und dann heißt es, sie war voll Heiligen Geistes. Er wächst an Erkenntnis, denn vier Augen sehen mehr als zwei. Im Geistlichen wie im Leiblichen, der innere Mensch wächst an Erkenntnis, an Kraft zu allem Guten. Und ein echter Freund ist ein Prediger, der besser straft, warnt, mahnt, ermuntert als viele Bücher. Und wie dort beim Anblick der Maria letztendlich das Kind bei diesem Gruß in ihrem Leib gehüpft ist, ja, so fühlt sie in ihrem Leibe, der Umgang mit der Freundin ist das Beste, was ihr begegnen konnte. Und Elisabeth war voll Heiligen Geistes. Es ist auch immer die Frucht, wenn sogenannte Freunde zusammenkommen, ist das immer so? Nein, es gibt Zusammenkünfte, die letztendlich nur zur Unterhaltung dienen. Ich war jetzt in Lehmförde, Männerwochenende und nebenbei war eine Gruppe, wie haben sie sich genannt, Stechmücke, ein Spielclub. Irgendeine Gemeinde hatte eine und die hatten also ungelogen, da waren 3-4 Tische nebeneinander und da waren Berge von Spiele aufgebaut, also nur die Kartons mit Inhalt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, bin ich im Verkaufsladen hier? Nein. Hab die ganze und was für Spiele, dann hatten die also große Tische, drei so Tische immer aneinander gestellt und hatten dann da Szenarien aufgebaut. Ich dachte, oh nein, ja, da denke ich, ist nicht immer unbedingt der Heilige Geist am Wirken, auch wenn es eine fromme Einrichtung war. Ja. Oftmals ist es eben auch ein Geist ja, der nicht von Christus inspiriert ist, da wo faules Geschwätz ist und liebloses Richten, ja, üble Nachrede. Freundschaften sollen nicht verderben, sondern das Himmlische, das soll herauskommen. Und das kann man ganz schnell wegschwatzen, wegtrinken, weglachen, wegspielen. Du kannst ja noch was anderes dazu einfallen lassen. Ja? Und wir können einander Führer zum Himmel werden. Wir können einander aber auch Gehilfen in die Hölle werden. Das ist alles möglich. Und die Frage ist auch immer, welchen Umgang wir jetzt auch haben. Nun, im Christlichen ist es ja oft so, wenn man je länger, je weiter, dann hat man die unchristlichen, die nichtgläubigen Leute wahrscheinlich irgendwo, entweder sind sie zum Glauben gekommen oder sie sind den anderen Weg gegangen. Aber die nichtchristlichen Freunde werden immer weniger. Ja? Und es ist natürlich die Frage, ist das so in Ordnung? Wir wollen ja auch Menschen erreichen für Jesus. Und ich wäre auch gar nie zum Glauben gekommen, neben dem Motorradunfall, wo ich in einer Gruppe war, die hat mich gucken lassen. Ihr ganzes Miteinander hat mich so fasziniert, also immer so ein bisschen ambivalent. Ja? Einerseits habe ich gedacht, ja, das kann es gar nicht geben. Und andererseits habe ich gesagt, Mensch, die haben was, was ich nicht habe. Ja, das ist so ein Gefühl gewesen. Hätten die jetzt auch gesagt, ja, der Tommy, der ist ungläubig, also komm, lassen wir da die Tür zu, dann wäre ich gar nie in den Genuss gekommen, zu schauen und zu gucken. Und das ist eigentlich auch etwas Wichtiges. Also wir wollen nicht immer, aber man muss aufpassen, wie weit kann ich nach Ninive reingehen. Bei Jona waren es 3 Tage Reisen, ist er reingegangen, ja. Und dann hat er die Botschaft gehabt. Und bei uns ist es eben auch so. Wenn wir einander helfen zur Wachsamkeit, dann bleibt die Stärkung auch in der Not nicht aus. Immer wieder gesehen, dass man, und ich mache mir das immer wieder weiter auch zum Anliegen, dass man dem anderen ein Gotteswort mitgibt. Aber jetzt gibt es auch manche, die das immer so läppisch und peppig, süßlich da so rüberbringen. Bei allem und jedem tun sie also den Herrn mit rein spielen, reinkegeln und zu allem und jedem den Segen wünschen und immer so einen frommen Spruch noch. Da denke ich, Mensch, lass uns doch mal nicht, das war bei dem Professor Schlatter aus Tübingen, der war in einer Versammlung und hat also da einen Vortrag gehalten und hinterher kamen wohl Geschwister auf ihn zu und baten ihn, oh, jetzt wollen wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Und dann sagte er so ganz trocken, nee, jetzt wollen wir schon mal ein Bier trinken. Ja, also ich denke, wir sind auch noch hier auf dem Boden. So tröstet also Elisabeth ihre Freundin und stärkt ihren Glauben. Und es hat wahrscheinlich noch manche bittere Stunde gegeben in dem Leben dieser beiden Frauen. Ja, die Elisabeth, ob sie es noch mitbekommen hat, wie ihr Sohn nachher enthauptet wurde, ich weiß es nicht, es steht nirgendwo da. Aber Maria hat doch manche bittere Stunde noch erlebt und da war ihr vielleicht auch das Zurückschauen an die Freundin Elisabeth immer wieder wertvoll. Ja, und sie hat sich daran erinnert, wie sie dort aufgenommen wurde, wo sie gestärkt wurde im Glauben. Und denke, das treue Wort einer Freundin, eines Freundes, das uns wieder aufrichten kann, der Glaube eines Bruders, der uns stärkt und Hoffnung gibt, das brauchen wir. Eine doppelte Schnur, sagen die Sprüche, ja, hält besser und eine dreifache noch besser. Ja, das ist so nicht. Und der Teufel ist da raffiniert. Er möchte immer wieder die Leute, auch die Christen, vereinsamen. Ja, das ist so und manchmal muss man wirklich schauen, wo findet man einen Anschluss. Aber das Gebet, denke ich, kann auch über unsere Lippen immer wieder kommen. Herr, gib auch mir herzensgleiche Geschwister, das ist nicht selbstverständlich. Ja, der Mensch, auch der Stärkste, hat Stunden, wo wir einen Beistand brauchen, wo wo er Augen brauchen, die ihm wieder Licht geben und den Blick zum Licht hin wieder weisen, die einen Mund brauchen, die trösten können, ein Herz, das in dunklen Stunden vielleicht am Krankenbett, an den Gräbern, nicht ablehnen, sondern wo man sich anlehnen kann. Wohl dem, der einen Freund hat, der in Gottes Wort bekräftigt ist, der uns aufhilft und vor allen Dingen den Weg zur ewigen Heimat uns immer wieder vor Augen malt. David und Jonathan, unser Herr selber, hat den Jüngern immer wieder den Blick auf die Ewigkeit hin gewiesen. Und ich denke, in diesem Sinne, wenn wir da so die Freundschaft von Elisabeth und Maria sehen, kann man eigentlich nur danken, dass wir solche Beispiele in der Schrift haben, die ganz uneigennützig dem anderen dienen und den Gleichklang, den Gott ihnen geschenkt hat, nicht ausnutzen, sondern zum Segen für beide bringen können. Amen.